Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ende Mai wird der Deutsche Sachbuchpreis vergeben, zum zweiten Mal erst. Und dieser Preis könnte an Alice Botha gehen für ihr Buch Die Frauen von Belarus, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit. Das ist der Untertitel für das Buch. Alice Botha ist Redakteurin für Außenpolitik bei der Zeit und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Guten Morgen.
Sie erzählen in der Einleitung zu dem Buch, dass Sie schon einige Protestbewegungen aus nächster Nähe miterlebt haben. Da nennen Sie Georgien, dass Sie in Tel Aviv bei Protesten dabei waren, auch in der Ukraine 2014 auf dem Maidan und bei der samtenen Revolution in Armenien 2018. Jetzt waren aber die Proteste in Belarus die ersten, schreiben Sie da, die Sie tatsächlich um den Schlaf gebracht haben. Warum das?
Das hatte zwei Gründe. Zum einen sehr banalen, ich war nicht da. Es ist natürlich sehr schwierig, über Proteste zu schreiben, wenn man nicht vor Ort ist. Und ich habe auch überlegt, geht das überhaupt? Und was ich getan habe, ist, dass ich mich mit Aktivistinnen, Aktivisten, Frauen, Männern online vernetzt habe. Also über Telegram, einen Messenger-Dienst, waren wir permanent in Kontakt. Und das hatte zur Folge, dass wann immer eben die Leute auf die Straße gingen, ich mir mit ihnen hin und her schrieb, manchmal eben nachts. Und auf einmal riss der Kontakt ab. Und ich wusste nicht, was war passiert. Sind sie festgenommen worden? Sind sie verschwunden? Was ist los? Und ich hatte mein Handy wirklich neben dem Kopfkissen liegen und schlief dann eben nicht in der Hoffnung, dass die Nachricht käme. Und der zweite Grund war die unglaubliche Friedfertigkeit dieser Proteste. Der Staat mit einer so ungeheuerlichen Gewalt auf diese Proteste reagiert. Und trotzdem haben sich diese Proteste nicht radikalisiert, sie blieben friedlich.
Jetzt, um da nochmal nachzufragen, Sie waren früher in Belarus, also Sie kannten das Land von anderen Reisen, aber Sie konnten jetzt nicht hinfahren, wenn ich es richtig verstanden habe, in Ihrem Buch, weil Sie kein Visum bekommen haben, weil Sie auch durch Ihre Berichterstattung so etwas wie eine unerwünschte Person in Belarus waren und vielleicht noch sind?
So ist es. Zum Ersten hatte es Corona-Gründe, ich konnte nicht aus Russland ausreisen. Und dann, als es endlich möglich war, wurden die Akkreditierungen von allen Journalistinnen und Journalisten annulliert und neu ausgestellt. Und wir warteten und warteten und warteten und es geschah nichts. Und die Antwort steht bis heute aus. Begründung war immer Corona, was ziemlicher Unsinn ist. Also es sind faktisch jetzt auch keine ausländischen Journalistinnen und Journalisten mehr im Land. Nur in ganz seltenen Fällen, mal für ein, zwei Tage.
Ihr Buch ist im vergangenen Sommer erschienen, praktisch zum ersten Jahrestag des Beginns der Protestbewegung im Sommer 2020. Das fällt jetzt mit in den Nominierungszeitraum für den Sachbuchpreis, der jetzt dieses Jahr vergeben wird. Und Sie schreiben in dem Buch, dass Sie damit etwas vorhatten, was Sie eine Übersetzungshilfe nennen mit diesem Buch. Wie meinten Sie das? Was für eine Übersetzungshilfe?
Ja, das ist jetzt das erste Buch, das ich alleine schreibe. Und ich habe mich gefragt, als wer möchte ich eigentlich sprechen? Und ich möchte keine Expertin sein, die zu anderen Experten und Expertinnen spricht, sondern ich wollte wirklich ein Buch schreiben, das jemand, der vielleicht einmal von Belarus gehört hat, in die Hand nimmt. Und diese Person kommt mit. Sie kann folgen. Sie wird nicht ausgeschlossen durch Insiderwissen oder weil es an historischen Vorwissen fehlt, sondern ich versuche, das, was in dem Land passiert ist, zu übersetzen in unsere Gesellschaft hinein. Und da hat mir natürlich das Thema Frauen auch sehr geholfen, dass ich dachte, diese Bilder von Frauen, die mit weißen Blumen in den Händen demonstrieren, die sich von jeder Gewalt fernhalten und versuchen, friedfertig sogar die Situation zu beruhigen, das sind doch Bilder, die zu uns irgendwie sprechen, selbst wenn uns das Land fremd ist. Und ich glaube, dass Belarus immer noch ein sehr, sehr fremdes Land für viele von uns ist.
Ja, und auch wieder neu geworden, könnte man fast sagen, weil wir nach der ja damals auch recht intensiven Berichterstattung über die Proteste jetzt monatelang eigentlich, würde ich sagen, kaum etwas gehört haben aus dem Land.
Das stimmt und das ist verständlich und falsch doch zugleich. Verständlich, weil die Ukraine und der Krieg in der Ukraine gerade sehr viel Präsenz in den Medien einfordern. Das halte ich für wichtig und richtig. Falsch deshalb, weil Belarus faktisch Kriegspartei ist. Lukaschenka, der Diktator, schickt zwar keine Soldaten, aber er hat sein Land den russischen Truppen zur Verfügung gestellt. Und dieser Krieg ist in dieser Form eben auch möglich durch die belarussische Beteiligung, die sich auch noch verändern kann, dass vielleicht doch noch Truppen entsandt werden. Und es ist auch ein Thema, das in der belarussischen Gesellschaft selbst für sehr viel Unruhe sorgt. Es gab wieder Proteste, obwohl es so repressive Gesetze mittlerweile gibt. Die Menschen haben Angst davor, dass Belarus aktiv mit Soldaten in diesen Krieg hineingeraten könnte. Und viele fühlen sich auch schuldig, dass sie nicht mehr für die Ukraine tun können.
Man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass der ukrainische Autokrat Lukaschenko diese Situation jetzt nutzt, eben der fehlenden internationalen Aufmerksamkeit für Belarus, um noch brutaler oder noch effektiver gegen die Protestbewegung vorzugehen. Ist so etwas passiert jetzt im Schatten des Krieges?
Es ist schon vorher passiert. Die Repressionen, die seit dem Sommer, also seit der gefälschten Wahl, nach und nach und nach eingeführt worden sind von Lukaschenko und seinem Regime, sind wirklich enorm. Es reicht aus, Socken in weiß-rot-weiß zu tragen, um festgenommen zu werden.
In den Protestfarben.
Das sind die Farben der Opposition geworden. Es reicht aus, dass man in bestimmten Telegram-Gruppen drin ist. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig geworden, seinen Unmut zu zeigen. Und man braucht unglaublich viel Mut und Risikobereitschaft. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das alles jetzt erstickt ist und Lukaschenko kann weitermachen, wie er sich das auch gedacht hat. Ich glaube eher, dass es eine Friedhofsruhe ist, mit Gewalt und Repression hergestellt, aber in der Gesellschaft selbst brodelt es.
Sie erzählen auch in dem Buch davon, von der Gewalt, mit der diese Friedhofsruhe hergestellt wurde. Und was mir da besonders nahe gegangen ist, ist, was Sie erzählen von einer Ärztin, die in einem Minsker Krankenhaus arbeitet und die begonnen hat, Protokolle aufzunehmen von Menschen, die gefangen waren, die Gewalt erlebt haben in Gefängnissen und zum Teil auch Folter erlebt haben. Wie ist denn diese Ärztin neben ihrem ja sowieso anstrengenden Beruf noch dazu gekommen, so etwas zu tun?
In diesem Sommer sind so viele Menschen über sich selbst hinausgewachsen und hatten unendlich viel Kraft in sich gefunden, aber auch das Bedürfnis, etwas zu tun. Ich glaube, es ist auch dieser Wunsch, irgendetwas tun zu können. Und diese Ärztin entschied sich, sie hatte ja auch noch ein Kind, dazu neben ihrem normalen Dienst eben Folter zu dokumentieren, weil sie wusste, jemand muss das machen. Nicht für jetzt. Jetzt werden diese Berichte nichts verändern, aber für später. Damit die Gesellschaft sich irgendwann damit auseinandersetzen kann und damit die Verantwortlichen auch wirklich zur Verantwortung gezogen werden. Und das hat sie irgendwie motiviert und auf eine Art auch dieses Nichtstun, dieses Ertragen müssen, kompensieren geholfen. Also sie tat etwas und deshalb konnte sie weiterleben.
Ich muss sagen, dass ich Ihr Buch auch gelesen habe, auch die Geschichten vom Mut dieser Ärztin zum Beispiel, auch viele andere Geschichten. Sie erzählen ja von ganz, ganz vielen Frauen, also von den drei herausragenden Gestalten dieser weiblichen Revolution, von Svetlana Tichanowskaja, der Präsidentschaftskandidatin, von der Musikerin Maria Kolesnikova, die im Gefängnis sitzt in Belarus, und von der IT-Managerin Veronika Zepkalo. Aber Sie erzählen auch von um die 100 Gespräche haben Sie geführt. Sie erzählen von ganz vielen unbekannten Frauen aus Belarus. Und als ich das gelesen habe, war ich auch so beeindruckt, weil ich dachte, das ist auch so ein Beispiel von so einer post-sowjetischen Republik, wo man auf einmal sieht, wie viel Widerstandspotenzial da ist, vielleicht auch in Russland da ist oder einer anderen post-sowjetischen Republik. Ich weiß nicht, ob das eine übertriebene Lesart wäre. Was würden Sie dazu sagen?
Ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Ich finde, das zeigt eher, wie sehr man sich von dieser vermeintlichen Stabilität blenden lässt. Also es herrscht Ruhe, ab und zu gibt es Proteste, aber die Autokratie ist stabil. Und es gab ja auch in Belarus durchaus Nischen für Künstlerinnen und Künstler, für ein bisschen Freiheit. Und auf einmal reicht es den Leuten. Also es ist kein Prozess, der sofort stattfindet, sondern über Monate, Jahre sammelt und sammelt und sammelt sich das an. Dann kommt eine Person wie Svetlana Tichanowskaja und wirkt wie eine Art Ventil. Also sie hat ja Unglaubliches bewirkt. Es gingen zigtausende auf die Straßen zu den Kundgebungen. Und dabei ist sie eine völlig apolitische Frau gewesen, die diese Rolle auch nie wollte. Man muss es wirklich so sagen, sie ist da hineingestolpert. Und auf einmal sieht man, da ist was da, da ist dieses Potenzial da und auch der Wunsch nach Veränderung. Und ich glaube, dass man, weil Sie Russland angesprochen haben, in Moskau mit großer Sorge darauf geschaut hat, was im Nachbarland Belarus passiert.
Ich würde Sie zum Schluss auch gerne noch fragen, ich habe Sie jetzt öfter auch im Fernsehen gesehen, als Sie befragt wurden, also jetzt in den letzten Wochen zum Krieg in der Ukraine, dort waren Sie auch, waren zum Beispiel eben, ich habe es vorhin erwähnt, bei den Maidan-Protesten 2014 schon dabei. Sie schauen ja jetzt in Ihrem Buch über Belarus vor allem auf die Frauen in der Protestbewegung in Belarus. Machen Sie das jetzt eigentlich auch, wenn Sie auf die Ukraine schauen, auf die derzeitige Lage dort?
Nicht speziell. Mir fallen aber die Frauen im postsowjetischen Raum sehr auf. Das sind schon, ja, es ist ein sehr interessantes Thema, weil es zum einen diese doch noch recht starken Rollenbilder gibt, wie eine Frau zu sein hat. Sie sind viel fixierter als bei uns. Und auf der anderen Seite erlebe ich eine unglaubliche Stärke innerhalb dieses patriarchalen Systems, ob es jetzt in Russland ist oder in Belarus oder auch in der Ukraine. Da verändert sich vieles und bis zum Krieg zumindest. Aber auch dort sind die patriarchalen Strukturen doch noch sehr ausgeprägt. In Russland, Belarus beispielsweise, sind bis heute noch mehrere hundert Berufe für Frauen nicht mehr zugänglich aus Schutz. Und das hat mich so fasziniert, diese Mischung aus traditionellen Rollen, aus denen man eigentlich nicht herausbricht und gleichzeitig eine Energie und Stärke, die beeindruckend ist. Insofern glaube ich, dass das ein bisschen mein Lebensthema bleiben wird.
Das hoffe ich auch sehr. Nach diesem Buch, Die Frauen von Belarus, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit, im Berlin Verlag ist das Buch erschienen mit 240 Seiten und es ist nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, der am 30. Mai verliehen wird. Da drücke ich die Daumen und danke fürs Gespräch, Frau Rother.
Herzlichen Dank.